Ja, ist aus. Batteriestand ist niedlich. Genau. Auf einer Bergtour braucht man natürlich ein paar Sachen, deswegen muss ich da jetzt auch ein bisschen auspacken. Wir haben ja schon viel gehört jetzt. Und das Hören ist heute ein sehr zentrales Thema eigentlich. Wenn wir jetzt den Text noch ein bisschen anschauen, dann seid ihr vielleicht überrascht, weil es nicht unbedingt in der Reihenfolge ist, die wir die ganze Zeit schon gehabt haben. Zumindest habe ich letzte Woche schon gehört, dass Leute überrascht waren. Ja, heute ist es wieder so. Wir haben nämlich einfach das Thema getauscht und nicht nur den Predigertermin. Und ja, dementsprechend ist alles ein bisschen anders. Gut, was haben wir beim heutigen Text? Genau, wir machen eine Bergtour mit Jesus. Das heißt, das ist etwas, was mir natürlich recht gut gefällt. Auch wenn ich jetzt nicht, ich meine, ich habe mich zwar jetzt verkleidet sozusagen, nicht so richtig ausschaue wie so ein Bergfex, ich gehe trotzdem sehr gerne auf Berge und genieße das auch immer, wenn ich dort oben sein kann. Und wenn Jesus mit seinen Jüngern auf einen Berg aufgeht, dann ist das etwas, was ich als Inspiration total schön finde und das, was mich total begeistert. Aber schauen wir einfach mal, was in dem Text heute steht. Aus Matthäus 17, Vers 1 bis 13. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn. Gut, die haben wir, glaube ich, fertig. Genau. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und die Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er antwortete und sprach: Ja, Elia kommt und wird alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Die ganze Begebenheit wird uns jetzt nicht nur in Matthäus berichtet, sondern auch in Markus 9, Vers 2 bis 13 und Lukas 9, 28 bis 36. Und ich habe alle 3 Texte benutzt, weil jeder von denen unterschiedliche Details hat, die im anderen jeweils nicht vorkommen, die aber, glaube ich, auch wichtig sind. Die Predigt selber hat 4 Punkte, die möchte ich gerne so wie eine Wanderung einteilen. Und zwar gehen wir zuerst hinauf auf den Berg, dann befinden wir uns eine Zeit lang auf dem Gipfel. Dann gehen wir wieder hinunter und, wie es heute so typisch ist, schaut man sich nachher dann die Fotos an und schaut, was man so gesehen hat. Weil oben hat man ja keine Zeit zum Schauen, man muss ja Fotos machen. Gut, gehen wir mal hinauf. Jesus schnappt sich 3 von den Jüngern und geht mit einer auf den Berg. Die 3, die er mitnimmt, sind Petrus, Johannes und Jakobus. Und das sind 3 von den ersten 4 Jüngern, die Jesus berufen hat, nur der Andreas, der Bruder von Petrus, ist nicht dabei. Das sind übrigens auch die gleichen, die nachher dann im Garten Gethsemane ein Stück weiter mitgehen dürfen und dort dann extra sitzen und einschlafen. Jesus macht sie mit den Jüngern auf und sie gehen los, und
In Lukas steht, was der Zweck von dieser Wanderung ist, nämlich Jesus wollte auf den Berg gehen, um dort zu beten. Und das war nicht das erste Mal, dass uns das berichtet wird. Wir haben das auch in unseren Predigten für die Matthäus-Serie schon ein paar Mal gehört. Jesus hat relativ oft die Einsamkeit gesucht, um dort in Ruhe mit Gott reden zu können. Manchmal hat er mehr Ruhe gehabt, manchmal weniger, wenn dann die Leute nachgekommen sind. Und dieses Mal hat er 3 Jünger mitgenommen, also das war so ein bisschen ruhig, aber ganz wahrscheinlich auch nicht. Jesus hat sie aufgemacht und er ist nicht nur kurz bei der Tür hinten im Garten ausgegangen, sondern er ist ein Stückchen weitergegangen zum Beten. Wir wissen, dass wir überall beten können, aber gleichzeitig darf man genau dasselbe machen wie Jesus. Wir dürfen uns mal rausnehmen aus dem, wo wir drinnen sind und auch mal ein Stückchen weggehen, ein bisschen Ruhe suchen. Manchmal vielleicht komplett aus dem Alltag, aus der Wohnung heraus, weil in der Wohnung sind immer viele Sachen, an die man denkt, wo man was machen muss. Vielleicht geht man zum Spaziergang oder zu einer Wanderung, eine Waldlichtung, eine Wegkreuzung am Feld, auf einer Bank unter den Bäumen, ans Moorufer, wie auch immer. Das Ziel ist nicht, dass man dort irgendwo hingeht, sondern dass man mal rauskommt und sich Zeit nimmt für die Begegnung mit Gott. Und das Ziel ist definitiv nicht die Wanderung und nicht der Weg, es ist die Begegnung. Jetzt würde man die Idee natürlich gerne nehmen und umsetzen und genauso durchführen, weil das ist ein ganz gutes Konzept und das kann man relativ einfach machen. Aber dem werde ich jetzt nachher dann ein bisschen widersprechen, das werdet ihr schon merken. Genau deswegen, weil das auch etwas was der Text tut. Also lassen wir das Thema mit den ruhigen Orten einmal stehen und gehen ein Stückchen weiter. Wir sind ja schon quasi sehr weit gekommen, wir sind nämlich am Gipfel, das ist normalerweise so der Höhepunkt von einer Bergwanderung. Und man kommt da oben an und man schaut sich die Umgebung an, es ist wunderbar, es ist alles schön, man lässt sie nieder, vielleicht auf der Wiesen, packt die Jausen aus und genießt die ganze Szenerie ein bisschen, lässt die Gedanken ein wenig baumeln, schaut sich die Umgebung an. Vielleicht hat man Ruhe, wenn nicht gerade irgendein Motorradl im Tal vorbeifährt, und eine frische Luft, man kann durchatmen, die Sonne kann man sich auf dem Pelz brennen lassen, ein paar Blümchen anschauen und es ist einfach rundum schön und es ist ein Grund zum Danken, wenn man da so sitzt. Auch der Matthäus berichtet uns von einem Gipfelerlebnis. Von der Jausen wird uns nichts erzählt, aber davon, dass Jesus gebetet hat. Und dabei ist er umgestaltet worden. Sein Gesicht hat sich verändert, sein Gewand ist weiß geworden und glänzend. Und Jesus hat seine himmlische Gestalt angenommen. Und Mose und Elia erscheinen. Es kommt zu einer sichtbaren Berührung zwischen dem Himmel und dem Reich Gottes und unserer Welt. Eine Begegnung, bei der alles hell und klar ist. Die Jünger brauchen ja gar nicht viel zu fragen. Zum Beispiel, sie müssen nicht fragen, wer sind denn die zwei, die dort stehen? Sie wissen es einfach, dass das Mose und Elia sind. Es ist klar. Es bleiben keine Fragen offen. Warum Mose und Elia? Das sind die zwei großen Vertreter des Alten Testaments, die für das Gesetz und die Propheten stehen. Und die kommen zur Besprechung mit Jesus auf dem Berg. Beide haben in ihrem Leben schon Begegnungen mit Gott gehabt, auf dem Berg, am Horeb. Und nun begegnen sie Jesus, Gottes Sohn, auf dem Berg, am Berg der Verklärung. Das Gesprächsthema ist die Zukunft von Jesus in Jerusalem. Seine Verurteilung, seine Kreuzigung und vermutlich auch die Auferstehung. Lukas bezeichnet das als das Ende, das Jesus erfüllen soll. Weil dieses Ende die Erfüllung von ganz vielen Prophetien aus dem Alten Testament ist. Und gleichzeitig hat Jesus mit seinem Opfer am Kreuz die Schuld der ganzen Welt getragen, und damit die Forderung des Gesetzes erfüllt, also noch eine Erfüllung. Und während dieser Besprechung schwenkt jetzt der Blick vom Text ein bisschen weiter weg. Der Matthäus schaut auf die Jünger und die schlafen. Nicht nur im Garten Gethsemane, sondern der Thomas. Ich meine, vielleicht waren sie ein bisschen müde vom langen Aufstieg, weil sie so früh losgegangen sind, dass sie bald oben sind, dass sie nicht in der Hitze gehen müssen. Vielleicht hat sie ja die Erscheinung vom Reich Gottes total überwältigt und sie waren fertig davon. Und vielleicht haben sie ja nur zu viel von ihrer Jausen gegessen und waren deswegen müde. Man weiß es nicht. Jesus tadelt das aber nicht, sondern nimmt es einfach so hin. Da kommt nichts. Und ja, gegen Ende von dieser ganzen Szene wachen die Jünger auf und merken gerade, okay, der Mose und der Elia, die schicken sich gerade an, dass sie weggehen. Und ja, da muss man direkt irgendwas machen. Und der Petrus ist natürlich der Erste, der da reinhupft und sagt, Papa, bitte, wir müssen irgendwas machen. Und das habe ich jetzt kombiniert aus zwei Texten, damit alle Information drinnen ist. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Wir merken, die Jünger sind von dem Erlebnis des Himmelsreichs einfach überfordert. Sie wissen nicht so wirklich, was passiert, aber eins, was sie wirklich merken, ist, dass Gott da am Wirken ist. Und sie erkennen, dass es für sie gut ist, dass dieser Berührungspunkt zwischen Himmel und Erde für sie gut ist. Und sie möchten den gern weitererleben. Sie möchten es gern festhalten und ja, das verlängern, indem sie jetzt diese Hütten bauen und alle gemeinsam da bleiben können. Und was man schon merkt, okay, das geht ein bisschen so in die Bauarbeiten für das neue theologische Zentrum am Berg der Verklärung. Das wird sozusagen ein geistliches Werk auf dem Gipfel, wo man ganz viel erleben kann, ein Erlebnis der Sonderklasse. Und deswegen nenne ich das den Gipfel-Erlebnispark, den sie da gern hätten. Gerne hätten die Jünger das so gehabt, dass jeder von ihnen einem von den drei geistlichen Lehrern zugeteilt wurde und das neue geistliche Gipfelzentrum da dann mitleiten kann. Drei Institute, drei Professoren und ihre Assistenten, drei Lehrstühle für Gesetz, Prophetie und dem nahegekommenen Reich Gottes hätten es vielleicht gern gehabt. Ein Erlebnispark fürs Alte und Testament und Teile vom Neuen Testament. Wunderschönes Panorama in der Bergwelt und geistliches und leibliches Wohl ist dafür gesorgt. Was ich da jetzt ein bisschen lustig dargestellt habe, hat aber einen sehr realen Hintergrund. Wenn wir das Reich Gottes erleben, geht es uns genauso. Wenn wir Gott erleben, wollen wir das weiter haben, wir wollen das wieder haben. Wenn wir zum Beispiel auf einer Freizeit sind und viel Predigten hören, gute Gespräche haben, Gebet haben, Lobpreis erleben, dann wollen wir das verlängern, weil es einfach etwas ist, was wir gut empfinden. Wir würden gerne da bleiben und wir würden gerne nicht nach Hause fahren. Wenn wir einen guten Prediger hören, dann gehen wir wieder hin und in manchen Fällen fahren Leute hunderte Kilometer weit, um den wieder zu hören. Sie wollen das, was sie erlebt haben, wiederholen. Wenn wir in der Gemeinde einen Gebetsabend haben, eine Predigt haben, eine Veranstaltung, was auch immer, wir würden das gerne wiederholen, wenn es uns gefallen hat. Und wir suchen danach, dass wir die Methode finden, damit Gottes Reich weiterhin sichtbar bleibt und dauerhaft auf dieser Erde erlebbar bleibt. Wir hätten gern den richtigen Kniff, damit wir das hinkriegen, dass wir geistliche Höhenflüge an nach dem anderen haben. Aber Gott setzt dem Ganzen ein Ende auf diesen Berg. Nicht mit einer Zurechtweisung, sondern er verschiebt einfach den Fokus auf was anderes hin. Und das nenne ich jetzt Abstieg, nicht deswegen, weil es negativ wird, sondern weil es einfach wieder woanders hingeht. Es kommt die Wolke und jeder, der auf dem Berg war, weiß, okay, wenn er Wolken daherkommt, dann ist es Zeit, dass man schon langsam sich auf den Weg nach unten macht. Einpacken, hinuntersteigen, ja, ganz in Ruhe, man soll sich ja nicht zu sehr beeilen, damit nichts passiert, aber auch nicht trödeln. Und auch bei den Jüngern wird es Zeit zum Einpacken. Die Wolken taucht auf und legt sie auf den Gipfel. Und das Gipfelerlebnis, das endet. Sie kriegen Angst. Angst deswegen, weil sie erkennen, welche Wolken das ist. Gott selber kommt. Und nach dem Bericht in Lukas lässt sie diese Wolken auf dem Berggipfel nieder und sie kommen in diese Wolke hinein. Und das ist eine Parallele zu dem, was bei Mose schon passiert ist. Bei Mose hat sie, wann Mose ins Zelt gegangen ist und geredet hat mit Gott, wie mit einem Freund, steht dort in 2. Mose 33, Vers 7 bis 11, dann hat sich diese Wolke auf den Eingang der Stiftshütte gesenkt. Genauso ist es da aber jetzt passiert. Mose und Elia sind auf dem Berg, Gott kommt, Jesus ist da und die Wolken senkt sie hinunter. Die Jünger sind mitten in dieser Wolken drinnen. Und Gott spricht einen einzigen Satz und wiederholt genau das, was er bei der Taufe schon gesagt hat. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Die Jünger wissen ja, wer da jetzt gekommen ist und wer zu ihnen spricht. Und sie fallen auf den Boden und kriegen es mit der Angst zu tun. Gottes Gegenwart ist für sie nicht auszuhalten. Sie sehen, was sie vor Gott zu bringen haben und wie klein sie gegenüber ihm sind. Und das führt nur dazu, dass sie sich auf den Boden werfen müssen. Und als die Jünger so auf dem Boden liegen, kriegen sie eigentlich gar nicht mit, wie die ganze Szene endet, wie diese Begegnung mit dem Himmelreich endet. Gott geht wieder und nimmt Mose und den Elia mit. Und Jesus bleibt. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als die Jünger von der Heiligkeit Gottes wie erschlagen sahen, rührt Jesus sie freundlich an und kehrt ihr Niederfallen und ihr Angst in eine Aufforderung zum furchtlosen Aufstehen um. Diejenigen, die Jesus aufgerichtet hat, sind diejenigen, die furchtlos und mutig vor den Thron Gottes treten dürfen. Das werden wir später auch noch singen. Und als die Jünger aufstehen, ist nur noch Jesus da. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und dieser Vers mit dem von vorher, das sind für mich die zwei Verse, die das Zentrum von dem Text ausmachen. Nämlich, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Gott hat Jesus in die Mitte gestellt, in dem, was er gesagt hat, in dem, was er getan hat, in dem er nämlich wieder weggegangen ist, nicht mehr sichtbar gewesen ist. Er stellt klar, dass Jesus sein geliebter Sohn ist, an dem er wohlgefallen hat. Und er legt den Fokus von den Jüngern und auch unseren Fokus auf Jesus hin. Er ist der geliebte Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Ihm soll man hören. Er ist derjenige, dem Gott später alles in die Hand legt. Auch die Größen des Alten Testaments, Mose und Elia, kommen als Stellvertreter für Gesetz und Propheten und sie gehen wieder. Jesus bleibt. Nicht, weil er das Gesetz oder die Propheten auflöst, sondern weil er alles erfüllt. Wir sollen das Gesetz und die Propheten durch Jesus verstehen. Und sein Tod am Kreuz hat die Strafe für jede Rebellion gegen Gott getragen und damit alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Und wenn wir an Jesus glauben und Gott uns anschaut, dann sieht er nicht unseren ganzen Schmutz, den Zorn, den Ärger, die Selbstsucht, die Rechthaberei, die wir haben, unser verletzender Ort, die Gier. Er schaut uns durch Jesus an, als die durch sein Blut gereinigt und freigekauft worden sind. Und Jesus ist derjenige, der da sichtbar wird an uns. Gut, wir sind vom Gipfel heruntergegangen und jetzt schauen wir uns so ein bisschen an, was wir denn so an Fotos gemacht haben unterwegs. Wenn wir uns mit dem Blick auf Jesus hin, den wir jetzt gerade gehabt haben, das Thema von dem Hüttenbauer anschauen, sehen wir, dass die Jünger ein wunderbares und wunderschönes Geschenk erhalten haben, wie sie da auf dem Gipfel waren. Sie haben Gottes Reich erlebt. Und ihr Ziel ist es, das festzuhalten und es dauerhaft zu erleben. Sie suchen nach Wegen, das zu machen, nach Methoden und Strukturen. Und das ist etwas, was wir auch machen. Und es betrifft nicht nur geistliche Höhenflüge. Wir suchen noch leicht wiederholbare Möglichkeiten, den Glauben zu leben und zu erleben. Vieles davon sind echt gute Dinge, aber manchmal wendet man dadurch unseren Blick ab und sind nicht mit unserem Blick und unserem Ohr bei Jesus, sondern nur noch an dem auszuführen, was wir heute erkannt haben, ohne auf ihn zu hören. Wir handeln einfach unabhängig von ihm. Und deswegen ist der heutige Text meiner Meinung nach auch wirklich ein ganz schwieriger. Er ist nicht leicht zu leben. Jesus, Gottes geliebter Sohn, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, auf ihn soll man hören. Nicht auf unsere Methoden, nicht auf unsere Erfahrung, die können uns enttäuschen. Unsere geistlichen Erkenntnisse, die wir haben, können ohne ihn komplett eiskalt werden. Unsere geistlichen Höhenflüge und Erlebnisse enden dann in einer unsoften Landung am Bauch und wir liegen wie die Jünger herum und ja, können eigentlich nicht mehr aufschauen. Das Gute ist dabei bei diesen Dingen, dass Jesus da ist und dass er uns anrühren möchte und uns sagen will, steh auf, hab keine Angst, mach dir keine Sorgen, ich bin da. Und wir können unsere Augen und unsere Ohren wieder auf ihn richten und auf ihn hören. Und manchmal vielleicht ist dieses Hinhören etwas, was in einer Wanderung und in einem Gebet endet. Nicht als Methode, sondern deswegen, weil wir ein offenes Ohr für Jesus haben. Und das ist für mich genau das, was heute der eine und zentrale Punkt ist. Bitte hör mal hin. Wir glauben so viel zu wissen, wir haben so viele Dinge, die wir festhalten, die wir Erfahrung haben oder wie auch immer. Aber das Hören ist ganz, ganz, ganz wichtig und das sagt uns Gott da. Wir beten mit uns. Herr Jesus, es gibt so viel, was auf uns einströmt, was wir präsentiert kriegen, aber du bist derjenige, der wichtig ist, derjenige, auf den wir hören sollen, auf den wir uns ausrichten sollen, wo wir unseren Blick hinrichten sollen, wo wir unsere Ohren hinhalten sollen und wo wir das herkriegen, was fürs Leben wichtig ist. Und du siehst, wie lange wir schon unterwegs sind, manche kürzer, manche länger im Glauben und dass manchmal die Dinge, die wir wissen, uns ja, von dir ablenken, dass sie sich vor dir stellen. Ich möchte bitten, dass das nicht passiert, dass du uns auf die hinlenkst und unsere Ohren auf die hinlenkst und von unserer ganzen Aktivität mitbringst, wegbringst hin zu dir. Bitte wirk du das an uns, Herr. Ja.